Gute Entscheidung, da hat die Jessie letzte Woche schon darauf hingewiesen, haben drei Nebenwirkungen, an denen man erkennt, dass es tatsächlich gute Entscheidungen waren. Letzte Woche hat Jessie schon das erste Kriterium für eine gute Entscheidung oder die erste Nebenwirkung einer guten Entscheidung euch vorgestellt. Da war das Thema Serve, gute Entscheidungen dienen anderen. Und ich möchte euch heute das zweite Kriterium, an dem ihr erkennen könnt, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist, vorstellen. Und zwar Connect, gute Entscheidungen führen in Gemeinschaft. Ich bin gerade kurz irritiert, weil mein Licht aus war. Jetzt ist es wieder an. Schön. Gute Entscheidungen führen in Gemeinschaft. Oder andersrum ausgedrückt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die dich aus Gemeinschaft, speziell aus christlicher Gemeinschaft herausgeführt hat, kannst du davon ausgehen, dass tatsächlich deine Entscheidung eine schlechte Entscheidung, keine gute Entscheidung war. Aber dazu nachher mehr. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25, da steht ein Satz, der eigentlich, sagen wir es mal so, nur wenige Prediger predigen gerne über diesen Satz, weil der immer auch so ein Geschmäckle hat. Aber in der Corona-Zeit haben wir tatsächlich den Luxus, dass man ganz unbefangen über diesen Satz predigen kann. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25 aus dem Neuen Testament in der Bibel. Da schreibt der Autor Folgendes. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. So, also für dich als Christ ist es wichtig, dass du dich mit anderen Christen triffst. Das ist existenziell wichtig. Aber warum? Lass uns mal diesen Text nochmal in seiner Gesamtheit, in dem Kontext angucken, wo dieser Satz eingebettet ist und warum der eigentlich da steht, wo er steht. Ich lese nochmal den Text vor. Ihr seht ihn gleich nochmal auf der Folie auch. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 24 und 25. Also der Autor des Hebräerbriefs, manche gehen davon aus, es war Paulus, man weiß es aber nicht genau, deshalb sage ich jetzt immer der Autor. Der hat uns zum Glück und Gott sei Dank nicht einfach nur das Was gegeben, wir sollen unseren Versammlungen nicht fernbleiben, sondern auch das Warum. Aber bevor ich jetzt einsteige in diesen Text, erstmal eine steile These zu Beginn. Und zwar, es gibt kein christliches Leben ohne christliche Gemeinschaft. Steile These. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn jemand auf einer einsamen Insel lebt, er kann trotzdem Christ sein ohne christliche Gemeinschaft, aber das ist die Ausnahme. Meine These ist, ohne christliche Gemeinschaft, ohne christliche Zusammenkünfte ist christliches Leben nicht möglich. Ja, vor zwei Wochen ungefähr habe ich mir die Zeit gekauft. Hier, mich hat das Thema mit den Verschwörungstheorien sehr beschäftigt. Außerdem, guckt mal, da ist ein männlicher Hintern. Zum ersten Mal im HDH-Gottesdienst ein nackter Hintern. Ich habe erst den Leitartikel über Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona gelesen. Und dann habe ich weitergeblättert und habe einen ganz spannenden Artikel gefunden über eine Umfrage, die Zeit täglich durchführt, und zwar seit dem März 2017. Da kann man online gehen und kann jeden Tag kann man seine Laune da lassen. Also kann sagen, mir geht es schlecht, mir geht es gut, mir geht es sehr gut und kann dann auch jeden Tag damit teilnehmen. So pro Tag nehmen da 4.000 bis 10.000 Menschen teil. Und das ist ganz spannend. Die letzten drei Jahre, also seit 2017, war die Kurve relativ konstant. Also die Menschen, die Anzahl oder der Prozentsatz der Menschen, die gesagt haben, mir geht's gut, sind immer so zwischen 60% und 65% gewesen. Es gab eigentlich nur einen Knick in der ganzen Zeit. Das war zu dem Zeitpunkt, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Da ging die Stimmung mal kurz runter bei den Zeitlesern. Nicht bei allen, aber bei den Zeitlesern zumindest. Aber ansonsten war das die ganze Zeit konstant bis März 2020, als der Corona-Lockdown kam. Was denkst du, wie hat sich die Kurve verändert? Ich sag's euch. Ab der Zeit des Lockdowns kam der erste große und konstante Sprung, und zwar nach oben. Seit Lockdown sind im Schnitt so 80-85% der Menschen oder 70-85% der Menschen sagen, mir geht's gut. Also seit dem Corona-Lockdown geht es den Menschen, die da teilnehmen, ich glaube nicht allen Menschen, aber vielen Menschen, die eben dort teilnehmen, die sagen, mir geht's gut. 70-85%. Da hat sich was getan in der Zeit des Corona-Lockdowns. Viele von uns genießen Homeoffice. Ich frage regelmäßig Leute per WhatsApp oder wenn ich jemanden sehe oder mit jemandem zoome, hey, wie geht's dir eigentlich? Und meistens ist die Antwort gut. Homeoffice, man ist langsam angekommen. Homeschooling, man hat sich langsam eingegroovt. Man hat mehr Zeit, man ist flexibler. Man kann die Freiheiten nutzen. Man kann in den Gottesdienst kommen, obwohl man nicht in Mannheim ist. Man kann von der Oma, von den Eltern aus gemeinsam sich einklinken in den Gottesdienst. Ihr genießt eigentlich recht stark die Corona-Zeit. Die Stimmen derer, die das Ganze drumherum, natürlich ist Corona blöd und die ganzen Umstände, die Wirtschaft ist gebeutelt, aber persönliches Empfinden ist, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich fokussiere mich, ich entschleunige gerade, mein Alltag ist irgendwie besser sortiert. Und wir leben ja in einer individualistischen Kultur, in der individualistisch geprägten Kultur. Das Individuum steht im Zentrum und der Lockdown, der kommt uns da irgendwie auch entgegen, was unsere Laune angeht. Und als westlich geprägte Christen, die wir jetzt sind, übrigens alle, die jetzt hier zugucken und keine Christen sind, keine Panik, alles gut. Wir freuen uns mega, dass du mit dabei bist. Bleib bis zum Ende mit dabei. Du musst hier keine besonderen Glaubensbekenntnisse auswendig kennen, um mit uns Gottesdienst zu feiern. Aber wenn du ein Christ bist, der jetzt zuguckt, dann bist du höchstwahrscheinlich ein westlich geprägter Christ, individualistisch geprägter Christ. Und dann laufen wir auch ohne Corona-Lockdown schon Gefahr, dass wir glauben, Christ sein bedeutet Jesus und ich. Ja, das ist zumindest, was ich so durch die Social Media und durch die Predigten hindurch höre, was wir auch selbst natürlich betonen, weil wir sind alle Individualisten. Christsein bedeutet meine Beziehung mit Jesus. Jesus und ich. Wenn wir aber einen Blick in die Bibel werfen, dann bekommen wir ein ganz anderes Bild. Als Christen werden wir in der Bibel so beschrieben, dass wir in Gottes Familie adoptiert werden. Wir werden Schafe in seiner Herde. Wir werden Glieder, also Gliedmaßen seines Leibes, also Jesu Leibes, also der Gemeinde auf der Erde. Wir werden Teil des Volkes Gottes. Also das Motto für Jesus Nachfolger lautet nicht Jesus und ich, sondern Jesus und wir. Also biblisch betrachtet gibt es eigentlich keinen Christen und kein christliches Leben ohne christliche Gemeinschaft. Als Christ bist du immer schon automatisch Teil von etwas Größerem, aber du bleibst nicht einfach Teil von etwas Größerem isoliert für dich, sondern du wirst in der Bibel, im Alten Testament, aber vor allem im Neuen Testament aufgerufen, nicht nur dich zu fühlen als ein Teil von etwas Größerem, sondern auch Teil von etwas Größerem zu sein, indem du Teil einer Kirchenfamilie vor Ort bist. Aber die Frage ist ja, wie gesagt, warum ist es eigentlich wichtig? Wieso schreibt der Autor des Hebräerbriefs, dass du und ich, dass wir den Zusammenkünften der Kirchenfamilie, der Gemeinde, der Kirche, wie du das nennen möchtest, nicht fernbleiben sollen? Was ist der Grund? Warum sollen wir den Rest der Kirchenfamilie regelmäßig treffen? Antwort Nummer 1. Deine Kirchenfamilie braucht dich. Ganz simpel. Deine Kirchenfamilie braucht dich. Der Autor des Hebräerbriefs, der fragt nicht, was bringt die Kirchenfamilie dir, damit es dir besser geht? Was wir oft so als so eine Denke haben, ne? Ich mag diese Gemeinde so sehr, weil sie dient mir in meinem Empfinden. Es geht mir gut, wenn ich in die Gottesdienste gehe. Die Gemeinde, da gehe ich nicht mehr hin, weil die haben meine Bedürfnisse nicht bedient. Der Autor des Hebräerbriefs, der guckt aus der anderen Perspektive und der fragt nicht, was kann meine Kirchenfamilie mir geben, sondern was kann ich meiner Kirchenfamilie geben? Deine Verantwortung für die Family um dich herum, das ist, was der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 10, Versen 24, 25 im Sinn hat. Also, warum sind die gemeinsamen Zusammenkünfte für dich wichtig? Antwort, Vers 24, weil wir füreinander verantwortlich sind. Du trägst eine Verantwortung für die Menschen in deiner Kirchenfamilie. Wenn das HDH ist, dann bist du verantwortlich für die HDHler. Wenn du FEGler bist, dann bist du verantwortlich für die FEGler. Dann schalt schnell rüber zum Livestream von der FEG. Wenn du Landeskirchler bist, dann bist du verantwortlich für die Menschen in deiner Kirchengemeinde. Du trägst Verantwortung für die Menschen um dich herum. Du bist kein Statist, der dafür da ist, um einfach nur den nächsten freien Stuhl zu besetzen im Gottesdienst. Du bist auch nicht einfach nur Finanzgeber, um die Gemeinde am Laufen zu lassen. Du bist auch nicht irgendwie ein Konsument, der einfach jeden Sonntag vorbeikommen soll, um ein geistliches Programm und ein geistliches Buffet präsentiert zu bekommen, um sich dann vielleicht das ein oder andere von diesem Buffet zu nehmen. Das ist nicht deine Aufgabe. Paulus schreibt Folgendes im ersten Brief an die Korinther im Neuen Testament der Bibel. Ich lese es mal vor. Da vergleicht er die Kirchenfamilie mit einem Körper. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Als Glieder oder alle Glieder des Leibes, der Gemeinde, sorgen in gleicher Weise füreinander. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 und 25. Also das ist deine Aufgabe. Du trägst Verantwortung für deine Glaubensgeschwister. Und deshalb ist es wichtig, dass du auftauchst im Gottesdienst. Jetzt, das ist jetzt gerade cool bei Corona, ne? Man kann sich jetzt nicht irgendwie denken, oh, sind zu wenig Leute gerade im Gottesdienst und deshalb predigt der Anderle das jetzt. Nee, erstens, Teil unserer Predigtreihe. Zweitens, wir feiern gerade keine Gottesdienste vor Ort. Wir wissen gar nicht, wer da ist und wer nicht. Von daher können wir da ganz entspannt drüber sprechen. Deine Aufgabe ist es, in Corona-Zeiten digital irgendwie, aber dann in analogen Zeiten wieder auch vor Ort, deine Leute um dich rum, in deiner Kirchenfamilie, in deiner Hausgruppe zu supporten, verantwortlich für sie zu sein. Aber was heißt es eigentlich, sie zu supporten? Was heißt es eigentlich konkret? Was will der Autor des Hebräerbriefs uns eigentlich sagen, was unsere Aufgabe ist? Und das lesen wir in Vers 24. Du bist ein Entwicklungshelfer. Du bist ein Entwicklungshelfer, der dafür da ist, die Menschen in deiner Kirchenfamilie zu helfen, in ihrer Entwicklung, in ihrer Beziehung mit Jesus und in ihrer Beziehung zueinander. Nochmal aus Vers 24. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und in Vers 25 steht, wir sollen einander ermutigen. Das ist unsere Aufgabe als Teil von der Familie, in die wir reingestellt sind. Also du bist ein Entwicklungshelfer. Deine Aufgabe ist es, in der Liebe und in guten Taten deine Mitchristen zu unterstützen, ihnen zu helfen, sie anzuspornen, das umzusetzen, was Jesus sagt. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen allen Menschen Gutes tun. Das ist keine leichte Aufgabe. Dazu brauchen wir Unterstützung und dazu brauchen die Menschen um dich herum dich. Genau. Also, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und das tatsächlich sind zwei Dinge, die gehen nur in Gemeinschaft. Du kannst nur in Gemeinschaft Liebe erweisen. Du kannst nur in Gemeinschaft Gutes tun. Du kannst nur in Gemeinschaft Menschen ermutigen, das umzusetzen. Das ist wie mit allen anderen Tätigkeiten. Wenn du gärtnern willst, dann brauchst du einen Garten. Wenn du klettern gehen willst, dann brauchst du einfach eine entweder Kletterwand oder einen Felsen. Wenn du fliegen möchtest, außer du hast Superkräfte, brauchst du ein Fluggerät. Und wenn du als Christ leben möchtest, dann brauchst du christliche Gemeinschaft. Dann musst du zu den Versammlungen deiner Kirchenfamilie kommen. Du brauchst das. Du kannst nicht dienen, lieben und ermutigen ohne Menschen um dich herum. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um für dich zu leben, um für dich zu sterben am Kreuz, stellvertretend für deine Sünde zu bezahlen und am dritten Tag aufzuerstehen. Du hast Gnade empfangen, du hast Barmherzigkeit empfangen, du hast Hoffnung empfangen, du hast Liebe empfangen, die von Gott für dich sichtbar wurde durch das, was er getan hat in Jesus Christus. Das hast du alles empfangen und deine Aufgabe ist es, diese Hoffnung, diese Liebe, diese Gnade und Barmherzigkeit weiterzugeben an deine Church Family und darüber hinaus an alle Menschen auf deiner Arbeit, in deinem Studium, in deiner Familie. Aber Fokus liegt im Hebräerbrief auf deiner Kirchenfamilie. Du bist geboren, um Segen weiterzugeben. Wenn ich in mein Leben zurückdenke und in Jessys Leben zurückdenke, soweit wir das parallel führen, ist ja schon auch jetzt über 20 Jahre, da ist die erste Person, die das im Gemeindekontext für uns getan hat, unsere Jugendleiterin gewesen von damals, Anne Rose. Liebe Anne Rose, ich schätze mal, du guckst nicht zu, aber falls, dann sage ich ganz lieb Hallo und Dankeschön für die Investition, die du in unser Leben gemacht hast. Es war unsere Jugendleiterin Und sie hat einfach an uns Narren gefressen gehabt und hat sich entschieden, in uns rein zu investieren, uns zu fördern, uns zu unterstützen. Genau das zu tun, was im Hebräerbrief Kapitel 10 steht, nämlich sie hat uns angespornt zu guten Werken und zu Liebe für andere. Und das war sehr prägend in unserer späten Teens, Anfang 20er Lebensphase. Anne-Rose war die Person, die uns zu Co-Leitern gemacht hat, die gesagt hat, hey, ich traue euch zu, dass ihr eine leitende Funktion übernehmt. Das war vor 20 Jahren. Heute leiten wir eine Kirchengemeinde. Außerdem war Anne-Rose die Person, die gesagt hat, sag mal, Anderle, du findest die Jessie schon ziemlich gut. Und ich habe gesagt, ja, also da waren wir schon zusammen. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du sie so richtig, richtig gut findest, wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, sie mal zu fragen, ob sie dich heiraten will. Also Anne-Rose war ein Stück weit tatsächlich der Anstoß. Ich wusste, irgendwann kommt die Entscheidung, die Jessie zu fragen. Aber Anne-Rose hat mich tatsächlich in diese Richtung gepusht. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Also nochmal, Anne-Rose, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr glücklich verheiratet und du hast deinen Teil dazu beigetragen. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass jemand sich vorgenommen hat, dich zu fördern, dir zu helfen, dich herauszufordern, liebevoll, ehrlich zu dir zu sein? Jemand, der sich entschieden hat, das Beste aus dir rausholen zu wollen, dir zu helfen, den richtigen Weg zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und wenn ja, wie hat sich das angefühlt? Es ist der große Segen von christlicher Gemeinschaft, dass man Menschen um sich herum hat, die tatsächlich sich zum Ziel setzen, andere zu lieben, anderen zu dienen. Das ist mega genial. Ich habe gestern, als ich in Instagram ein bisschen rumgesurft habe, habe ich einen Clip gefunden von zwei Geschwistern, die eigentlich sehr gut veranschaulichen, wie du deinen Geschwistern dienen kannst. Film ab.
Got it, sweetie.
Yay! Ist das nicht cool, wie der kleine Bruder seiner gehandicapten Schwester hilft? Und genau so ist es auch. Wie die zwei da Geschwister sind in diesem Video, bist du mit ganz vielen Brüdern und Schwestern zusammen in der Kirchenfamilie. Und dein Privileg ist es, anderen den Basketballkorb runterzuhalten und diejenigen anzufordern in den Bereichen, wo sie vielleicht nicht so begabt sind oder nicht so befähigt sind und ihnen zu helfen, das Ziel trotzdem zu erreichen. Ich finde, es ist ein schönes Bild für christliche Gemeinschaft. Du kannst so eine Person sein. Du kannst jemand sein, der den Unterschied für eine andere Person macht. Wie genial wäre das, wenn du nicht nur profitieren würdest von dem Segen anderer, sondern tatsächlich das Privileg hättest, dass andere sagen, hey, du warst für mich eine ganz entscheidende Person durch den Dienst und durch die Hilfe, die du mir hast, zuteil werden, kommen lassen werden. Irgendwo so, der Satz ist nicht so richtig zu Ende gegangen. Aber du weißt, was ich meine. Wäre das nicht schön? Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, weil deine Family dich braucht. Antwort Nummer zwei, warum es wichtig ist, zu den Zusammenkünften deiner Kirchenfamilie zu kommen, ist zu finden in Vers 25 bzw. in dem ganzen Text. Implizit, du brauchst deine Kirchenfamilie. Es ist nicht nur so, dass deine Kirchenfamilie dich braucht, es ist genauso umgekehrt. Du bist Teil dieser Kirchenfamilie, das heißt, du brauchst genauso Entwicklungshelfer, wie die anderen Entwicklungshelfer brauchen. Nicht nur du bist Entwicklungshelfer, sondern du bist auch entwicklungsbedürftig. Du brauchst Hilfe. In Gottesdiensten, in Hausgruppentreffen, wirst du laut Vers 24 angespornt von deinen Geschwistern. Angespornt, das deutsche Wort angespornt. Im Griechischen steht da paroxysmon. Und dieses Verb paroxysmon kommt von dem Substantiv paroxysmos. Und es kann verschiedene Dinge heißen. Zum einen kann es heißen Ermutigung. Zum anderen intensiver Streit. Komisch. Zum einen kann es heißen Anregung. Zum anderen Provokation. Das ist so ein spannendes Wort. In christlicher Gemeinschaft sollen wir einander paroxysmon. Wir sollen uns ermutigen bzw. streng argumentieren. Wir sollen uns anregen bzw. provozieren. Und genau das ist doch, was passiert in Gemeinschaft. In guter, liebevoller, aber ehrlicher Gemeinschaft. Manchmal werden wir im Rahmen von Gemeinschaft, von Hausgruppe, von Gottesdienst, wenn wir eine Predigt hören, werden wir im positiven Sinne aus der Bahn geworfen. Wir hören auf einmal andere Perspektiven von Menschen in unserer Hausgruppe. Wir hören vielleicht auch mal eine Erinnerung an ein Gebot Gottes. Wenn ich erzähle, ja, ich war jetzt 5 Tage lang dauerbetrunken, dann sagt hoffentlich einer aus deiner Hausgruppe zu dir, oder wenn ich das sage, zu mir, hey, eigentlich sollst du ja nicht betrunken sein von Wein, sondern vom Heiligen Geist. Dann sage ich vielleicht, ich habe aber nur Bier getrunken, und dann sagt der andere hoffentlich, halt die Klappe, du weißt, was ich meine. Manchmal ist es vielleicht wichtig, Widerspruch zu erfahren. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns momentan in so einer Echokammer uns befinden in der Corona-Zeit, und wir gucken uns viele YouTube-Videos an, manche mit Mehrwert, manche einfach nur Schrott, und wir überfluten uns mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und irgendwelchen angstmachenden Szenarien und Endzeit-Apokalypse-Szenarien. Und manchmal ist es gut, in Gemeinschaft zu kommen und sich anzuhören, hey, ich glaube, du übertreibst es gerade. Und das kannst du tatsächlich nur erleben, wenn du Teil von einer christlichen Gruppe bist, indem du auftauchst, wenn die anderen in der Familie sich treffen. Sagst du vielleicht, na gut, ich kann einen Gottesdienst nachgucken. Das ist so, als wenn irgendjemand den 80. Geburtstag feiert, die Oma, der Opa, und du sagst, na, ich komme lieber nicht, mach ein Video, ich gucke mir es an. So funktioniert das nicht. Du brauchst Gemeinschaft, um zu wachsen als Christ, um Jesus näher zu kommen, um Gott näher zu kommen, um neu erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Das funktioniert nicht in der Echokammer deiner YouTube-Videos. Also, du brauchst deine Kirchenfamilie. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt: Christliche Gemeinschaft ist eines der größten Geschenke, die Gott uns gibt. Ist es für dich auch so? Empfindest du christliche Gemeinschaft als eines der größten Geschenke, die Gott dir gibt? Wenn ja, gratuliere, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn nein, dann stell dir die Frage, hey, woran liegt das? Warum ist es für mich nicht so? Christliche Gemeinschaft ist eines der größten Geschenke, das Gott dir geben kann. Für Bonhoeffer war auch klar, warum. Bonhoeffer hat darüber geschrieben in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen, er hat gesagt, mittelbar Jesus erleben. Wir erleben Jesus nicht unmittelbar, indem er einfach in den Raum reinspaziert und uns die Hand schüttelt und uns direkt was sagt, sondern ganz oft und meistens passiert es durch christliche Gemeinschaften, mittelbar. Also ich habe einen anderen Christen oder mehrere Christen mit mir zusammen am selben Ort, und durch diese Glaubensgeschwister erlebe ich, höre ich, spüre ich Jesus. Und deshalb brauchst du christliche Gemeinschaft. Weil letztendlich, wir haben vorhin gehört, als Christen sind wir Teil des Leibes Jesu auf Erden. Wir sind Teil von diesem Leib. Was heißt es eigentlich? Wenn wir Teil des Leibes Jesu sind, dann heißt es, wenn wir zusammenkommen, dann sind wir verbunden mit Jesus. Du brauchst christliche Zusammenkünfte, weil du Jesus brauchst. Wenn du Christ bist, du weißt es. Du brauchst Jesus nicht nur in der Vergangenheit zu deiner Bekehrung, du brauchst Jesu Gnade. Heute, du brauchst es morgen, du brauchst die Gnade übermorgen, den Rest deines Lebens. Wenn du noch kein Christ bist, aber du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich Christ werden will, aber wenn es stimmt, dass Gott mich liebt, und wenn es stimmt, dass er Jesus geschickt hat, damit ich in Verbindung mit ihm sein kann, dann möchte ich dich einladen zu genau so einem Leben in Verbundenheit mit Jesus. Schreib uns doch nach dem Gottesdienst, wir blenden am Ende immer eine Kontaktfolie ein, schreib uns auf Instagram, schreib uns eine E-Mail, schreib uns auf Facebook, ruf uns an, die Telefonnummer ist auch eingeblendet, und sag uns, hey, ich möchte mehr wissen, ich möchte auch so ein Leben leben. Was bedeutet das eigentlich? Muss ich mich an 10 Regeln halten und dann bin ich Christ, oder muss ich immer schön Geld bezahlen und dann bin ich gesegnet? Spoiler Alert, nein. Im Leben mit Jesus, im Leben als Christ geht es vor allem um die Beziehung, die wir mit Jesus eingehen, um eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, und eine wiederhergestellte Beziehung zu den Menschen um dich herum, und es geht um eine wiederhergestellte Beziehung zu dir und der Schöpfung, also Umwelt und alles drum und dran kommt da auch noch mit rein. Sehr, sehr spannend. Das Leben als Christ ist nicht langweilig. Das Leben als Christ ist sehr, sehr vielseitig und sehr komplex und sehr segensreich. Dazu möchte ich dich gerne einladen. Also echte und regelmäßige und authentische Gemeinschaft mit anderen Christen ist für dich mega wichtig, weil du darin deiner Erfüllung näher kommst, nämlich anderen zu dienen. Du empfängst Dienst von anderen und letztendlich und ultimativ erfährst du Jesus Christus sehr viel intensiver und sehr viel realer als wenn du einfach nur zu Hause bleibst und dein Ding machst mit einer aufgeschlagenen Bibel von mir aus, aber ohne Kontakt zu anderen Christen. Deshalb möchte ich dich heute Morgen challengen, dass du eine gute Entscheidung triffst. Die ganze Message begann mit der Aussage, gute Entscheidungen erkennen wir daran, was Jesse letzte Woche gesagt hat, dass sie anderen dient. Und das zweite Kriterium heute ist, gute Entscheidungen erkennst du daran, dass sie dich in Gemeinschaft führen. Und da möchte ich dich challengen. Ich möchte dich challengen, Entscheidungen zu treffen, die dich in christliche Gemeinschaft führen. Ich möchte dich herausfordern, ganz konkret, nicht so schwammig, dass jeder sich irgendwo noch wohlfühlen kann. Entscheide dich neu, jede Woche, einmal, das sind zwei, einmal in einen Gottesdienst zu gehen. Während der Corona-Zeit, komm live mit dazu. Um 10.20 Uhr beginnt der HDH-Gottesdienst. Entscheide dich neu, dich zu committen für den Gottesdienst. Zweitens, entscheide dich neu oder heute zum ersten Mal, Teil einer Hausgruppe zu werden. Wir sind eine Hausgruppengemeinde. Wir treffen uns nicht nur in den Gottesdienst am Sonntag, sondern auch unter der Woche in den Wohnzimmern, momentan digital über Zoom. Entscheide dich heute, Teil von Gemeinschaft zu werden. Gottesdienste sind ziemlich safe. Ja? Das sind viele Leute. Wir haben so im Schnitt live sind um die 180 Leute dabei, 190 Leute dabei und dann gucken sich noch ganz viele Leute nachträglich den Gottesdienst an. Das ist safe. So richtig spannend wird es, wenn ich mich mit Leuten connecte unter der Woche. 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute und man kommt ins Gespräch. Hey, wie läuft es eigentlich mit dir und Jesus? Wo hast du deine Herausforderungen? Wie kann ich für dich beten? Ich möchte dich challengen. Werde Teil einer Hausgruppe. Warte nicht, bis die Corona-Lockdown-Regeln zu Ende sind, sondern schreib uns an, ruf uns an. Wir connecten dich super gerne mit Hausgruppenleitern, die dich auch gerne mit in den Zoom-Chat oder was auch immer die Software ist, mit der sie arbeiten, mit reinnehmen. Entscheide dich für Gemeinschaft und korrigiere Entscheidungen, die dich aus Gemeinschaft rausgeführt haben. Vielleicht hast du in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, wo du gesagt hast, wenn ich mich dafür entscheide, ja, dann muss ich mich gegen christliche Gemeinschaft entscheiden. Dann möchte ich dich ermutigen, es ist nicht zu spät, umzukehren. Es ist nicht zu spät, eine schlechte Entscheidung zu korrigieren. Vielleicht brauchst gerade du Gemeinschaft mit anderen Christen, um Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, die dich wirklich voranführen werden. Vielleicht bist du nur 1, 2 Freunde entfernt von einem glücklichen Leben. Vielleicht bist du nur 1, 2 Freunde davon entfernt, das zu erleben, was du wirklich brauchst. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen und nicht einfach nur das jetzt kurz über dich rieseln zu lassen und den Zeitpunkt verstreichen zu lassen. Gute Entscheidungen führen dich in Gemeinschaft. Ich möchte noch kurz mit dir beten, bete gerne mit. Gott, wir danken dir für die Bibel, für die vielen Briefe und die vielen Geschichtsbücher und die vielen Gebete, die wir darin lesen können und wo wir dann auch deine Stimme raushören können. Danke für den Autor des Hebräerbriefs, der uns ermahnt, unseren Versammlungen, unseren Zusammenkünften nicht fernzubleiben und coolerweise nicht einfach nur aus Gesetzlichkeit und Pharisäerhaft uns das einfach auferlegt, weil das halt richtig ist und weil man es halt so tun muss, sondern er hat was Gutes im Sinn gehabt, nämlich unsere Entwicklung, unser Wachstum als Christen und das Wohlergehen der Kirchenfamilie. Herr, wir beten, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, die uns reinführen in christliche Gemeinschaft, die uns reinführen in eine lokale Kirchenfamilie. Ob das HDH ist oder irgendeine andere Gemeinde, ist total Schnurz. Hauptsache, Herr, dass wir unseren Weg reinfinden in Dienst und in Empfangen von Segen, Herr. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen mit dabei ist, dass du ermutigst und dass du auch zeigst, Heiliger Geist, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass du heute vor 2000 Jahren gekommen bist, plus minus, und die Jünger erfüllt hast und dass du in die Herzen aller Gläubigen eingezogen bist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns führst und dass du uns auch auf Dinge stößt, dass du dieses Anspornen in diesem jetzigen Moment erfüllst, dieses Ermutigen, aber auch intensiv streiten mit uns, anregen, aber auch provozieren. Herr, gib uns, was wir brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Herr, und speziell bete ich jetzt für jeden, der dich noch nicht kennt. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen, die an ihren Bildschirmen sitzen, die dich noch nicht kennen, dass du deine Liebe offenbarst, dass du ihnen zeigst, dass du sie annehmen möchtest, dass du in ihr Leben hineinkommen möchtest, um alles auf den Kopf zu stellen im positiven Sinne. Ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt vor dem Bildschirm sitzt und vielleicht Herzklopfen hat und sagt, ja, ich glaube, ich will diesen Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Menschen hilfst, zu erkennen, dass du alles gegeben hast am Kreuz, um ihren Mist wegzuwischen, um den Weg frei zu machen zum Vater. Jesus, zeig, dass deine Auferstehung Leben gebracht hat. Und schenke jetzt dieses Leben. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied zusammen singen. Und wenn du noch beten möchtest, bete weiter. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest für ein Leben mit Jesus, für ein Leben im Segen, für ein Leben in Frieden mit Gott und nicht in Feindschaft mit Gott, dann kontaktiere uns, dann sprich mit uns. Wir beten gerne mit dir, wir reden gerne mit dir. Lass diesen Zeitpunkt nicht verstreichen.